Guten Morgen euch allen. Ich freue mich sehr, wieder unter euch zu sein. Und als ich mir das so überlegt habe, das Thema hatte ich ja schon vor einer Zeit ausgewählt, die Seereise mit des Paulus nach Rom. Da dachte ich, jetzt sind wir hier zusammen und die Welt brennt und wir sprechen über die Seereise des Paulus nach Rom. Ich dachte, stimmt da was nicht? Ist da irgendwie was schräg? Hat sich was verändert für uns als Gemeinde? Und dann dachte ich, Paulus sagt im 1. Thessalonicher Brief, wir sind bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Und da dachte ich, egal was in dieser Welt passiert, für die Gemeinde hat sich zutiefst nichts geändert. Unser Auftrag bleibt derselbe, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, mit allem, was wir sind und haben. Und die Ausrichtung unseres Lebens, seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, das bleibt auch. Und dann die Verheißung, dass dieser Herr uns rettet von dem kommenden Zorn. Mit dieser Perspektive dürfen wir auch in diese Tage gehen. Und ich habe mir das nochmal überlegt, wo sind wir hier prophetisch, heilsgeschichtlich? Und dachte, wir sind immer noch da, wo unser Herr Matthäus 24 sagt, ab Vers 6, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschrecket nicht. Als wir am Freitag, ich mit meinem Hauskreis darüber auch gesprochen habe, hat einer gesagt, aber ich erschrecke, wir erschrecken doch alle. Ja, wir sind Menschen. Und als Menschen erschrecken wir. So wie selbst von unserem Herrn in Gethsemane, es heißt, er fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Das war seine Menschheit, die hier zum Ausdruck kommt. Und nichtsdestotrotz damit geht er zum Vater und sagt, Vater, wenn es sein kann, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das ist das, was wir auch mit dem Schrecken, der uns befällt, mit der Angst, mit der Sorge, die uns befällt, immer wieder tun sollen. Wir sind und bleiben Menschen. Und als Menschen erschrecken wir. Ganz klar, was wären wir für Menschen, wenn wir ob dieses Geschehens nicht erschrecken würden? Ja, wir erschrecken. Und dann gehen wir mit unserem Erschrecken, mit unserer Sorge, vielleicht sogar mit unserer Angst, gehen wir hin zu unserem Herrn und sagen, Herr, wir beten dich an, dass du auf dem Thron sitzt, dass du regierst und dass alles von dir her ausgeht und zu dir hinführt. Danke, dass dein Plan läuft auf dein Ziel und dass alles, alles und jeder dir dienen muss. Alle Dinge müssen ihm dienen, sagt Gottes Wort. Alles. Auch ein Wladimir Putin muss Gott zutiefst und zuletzt dienen. Und in dieser Gewissheit sagt der Herr, seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Das halten wir fest. Wir haben bei den zwei großen Weltkriegen im letzten Jahrhundert sehr Schlimmes erlebt. Es war noch nicht das Ende. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Und für uns als Gemeinde ändert sich zutiefst nichts. Unser Auftrag bleibt, unsere Ausrichtung bleibt, unsere Erwartung bleibt. Aber was ist das, was sich vielleicht ändert? Hoffentlich ändert unsere Erwartungsintensität und die Ausrichtung unseres Lebens. Das allerdings, das darf sich ändern. Das darf noch intensiver werden. So wie der Apostel Paulus in Römer 13 sagt, die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nahe. Und dann sagt er, das muss eine Konsequenz haben. Richtet euch aus in eurem Leben. Legt ab das, was nicht reingehört in das Leben mit Gott. Legt das ab, was ihr nicht in Händen haben wollt, wenn euer Herr wiederkommt und euch vorfindet. Davon löst euch. Reinigt euch, richtet euch aus, gebt euch neu dem Herrn hin. Das ist für die Gemeinde eigentlich nur die Botschaft der Zuspitzung dieser Tage. Natürlich treten wir im Gebet ein. Jawohl. Aber am Wort, am Auftrag der Gemeinde ändert sich zutiefst und zuletzt nichts. Und in diesem Sinne betrachten wir heute Gottes Wort, Apostelgeschichte 27, und wollen daraus lernen, was der Herr uns sagt. Vielleicht noch ein Hinweis. Wenn ihr die Texte nehmt, die der Apostel Paulus für die Gemeinde mit endzeitlichen Fragestellungen verbindet, dann werdet ihr sehen, dass der Apostel Paulus immer wieder die innere geistliche Linie der Gemeinde anspricht. Überall. 2. Thessalonicher 2. Seht zu, lasst euch nicht wegerschüttern vom Verstand weg, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall kommt. Innere geistliche Linie. 1. Timotheus 4. 2. Timotheus 3. Immer die Innenlinie. Es werden etlich vom Glauben abfallen, es werden schwere Zeiten kommen, dann aber immer auf die Innenlinie der Gemeinde. Deshalb ihr, lasst euch nicht verführen, bleibt auf Kurs, reinigt euch, gebt euch hin. Corona, Krieg, was immer äußerlich passiert, für die Gemeinde liegt der Kampf ganz woanders. Geistlich ist der Kampf der Gemeinde. Das Äußere betrifft uns, weil wir in dieser Welt leben. Aber es ist nicht die eigentliche Gefahrenlinie für die Gemeinde. Die liegt ganz woanders, auf einer inneren, geistlichen Ebene. Und darum spricht Paulus in seinen Briefen auch fast nie weltgeschichtliche Ereignisse an. Also ich würde mal behaupten, den hätte die Corona-Pandemie in seinen Briefen nicht viel interessiert. Und noch nicht mal Krieg würde ihn wirklich geistlich interessieren für die Gemeinde. Und darum bleiben wir, lassen wir uns nicht erschüttern, sondern bleiben einfach am Wort Gottes. Paulus, wir haben das gerade gehört, der hat schon immer diesen großen Wunsch gehabt, nach Rom zu kommen. Das war seine Sehnsucht. Ja, so wie ich mich aber freue, dass ich nach München komme, dass es mal wieder sein darf, nicht nur so über Computer oder Telefon. Und Paulus hatte einen ganz großen Wunsch, er wollte nach Rom. Im Römerbrief, wir haben es gehört, schreibt das ganz viel. War das auch Gottes Wille, dass er nach Rom kommt? Ja oder nein? Jawohl, das war Gottes Wille. Wir hören das, dass Apostelgeschichte 23, 11, da sagt der Herr zu ihm, sei guten Mutes, wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. Also, Paulus will nach Rom und Gott will, dass Paulus nach Rom geht. Und das ist ja eigentlich schon mal viel. Wenn unser Wille, unsere Planungen, unsere Wünsche, wenn die so in Übereinstimmung mit den Plänen und dem Willen Gottes sind, dass wir wollen, was Gott will, das ist ja eigentlich schon viel. Und trotzdem, das Wie und das Wann war ganz, ganz anders, als der Apostel Paulus sich das vorgestellt hat. Wir sehen also hier, an diesem Weg des Paulus nach Rom, das Ziel Gottes und der Wunsch des Paulus stimmen überein. Aber das Wann und das Wie, das wird ganz anders jetzt sein, als Paulus sich das vorgestellt hat. Und das ist ganz oft so in der Bibel. Denken wir an Abraham. Auch da deckte sich der Herzenswunsch des Abraham nach einem Isaak mit dem Plan Gottes, ihm einen Isaak zu schenken. Das Ziel war identisch. Aber der Weg zu diesem Ziel war ganz, ganz anders, als Abraham sich das gedacht hatte. Statt 9 Monaten, 25 Jahre. Weil Gott es eben nie nur um die Erreichung irgendwelcher äußeren Ziele geht. Das, was bei uns Menschen so wichtig ist, dass wir äußere Ziele erreichen und bestimmte Sachen vorweisen können. Da sagt er, diese äußeren Ziele, das ist für mich gar nicht das Wichtigste in eurem Leben. Mir geht es nicht um euer äußeres Sein, sondern um euer geistliches inneres Werden. Das ist das, worum es dem Herrn geht. In 9 Monaten hätte er das mit Isaak hingekriegt. Aber 25 Jahre hat es gebraucht, um aus Abraham nicht nur einen Vater eines Isaaks, sondern einen Vater des Glaubens zu machen. Darum läuft das Wie, das Wann. So ganz anders, obwohl das Ziel dasselbe ist. Aber der Weg zu diesem Ziel, der ist bei unserem Herrn immer wieder ganz anders, weil es ihm in unserem Leben um ganz andere Dinge geht als uns immer wieder. Das ist auch Krankheit. Wir haben bei uns in der Gemeinde so viel Schwerkranke zurzeit. Also du weißt gar nicht mehr, wo du anfangen und aufhören mit dem Beten. Wenn es nach den äußeren Paradigmen geht, habe ich nur einen Wunsch. Entweder Herr, richte auf, mach gesund oder ja, dann nimm zu dir. Und der Herr lässt die Dinge oft im Wie und im Wann so ganz anders laufen. Wir stehen da und denken, Herr, er hat ganz andere Gedanken, ganz andere Ziele, Pläne mit Menschen, mit Situationen, als wir das immer denken. Wir würden nur sehen wollen, entweder gesund oder eben beim Herrn. Er sagt, ja, aber das Wie dahin, das ist so entscheidend. Da will ich arbeiten, da will ich verändern, da will ich umgestalten, da will ich etwas wirken, was über diese äußeren Fakten weit hinausgeht. Das, was wir nicht sehen, warum wir immer wieder so eine Not haben, wenn wir immer nur an den irgendwelchen äußeren Fakten sind und dann vorm Herrn stehen und dann wollen wir, dass diese Fakten sich ändern. Und er sagt, ich will mehr, als dass ich nur diese Fakten ändern. Ich will dich verändern, euch verändern. Abraham, Mose, auch da hat die Zielführung Gottes und Moses übereingestimmt. Das Volk Israel sollte aus der Sklaverei befreit werden. Wollte Mose, wollte der Herr. Jawohl, übereinstimmt. Aber das Wann und das Wie, auch hier wieder weit auseinander. Erst musste Mose in seinen persönlichen Zerbruch geführt werden. 40 Jahre. Und dann erst war es soweit, dass das Volk Israel herausgeführt werden konnte. Also immer wieder, und das könnte ich jetzt endlos fortsetzen, könnte ich aus meinem eigenen Leben mit den Augen, könnte das alles erzählen, wie auch hier Ziele durchaus die richtigen sein können, aber der Weg so ganz anders. Und das war im Leben unseres Herrn so, das war im Leben der Apostel so und das ist auch bei uns so. Gott hat in den Prozessen unseres Lebens immer so viel mehr im Auge als nur die Erreichung irgendeines äußeren Zieles. Und deshalb wird die Seereise des Apostels Paulus nach Rom keine fröhliche Kreuzfahrt. Und diese Reise des Apostels Paulus nach Rom, Apostelgeschichte 27, umfasst ein ganzes Kapitel, 44 Verse. Und allein aus diesem Umstand, dass das 44 Verse sind, wird doch schon deutlich, na, der Herr möchte uns doch jetzt hier nicht zu nautischen Fachleuten erziehen, sondern worum geht's? Diese Seereise des Apostels Paulus nach Rom hat von Gott her eine geistliche Bedeutung. Diese Seereise wird zum Bild, zum Gleichnis für unser Leben und die Wege Gottes. Und unter diesem Aspekt wollen wir uns das einmal anschauen. Im Jahr 60 nach Christus ist es soweit. Nach zweijähriger Haft des Apostels Paulus in Caesarea folgt seine Überstellung nach Rom, um vor den Kaiser gestellt zu werden. Und wir lesen in Apostelgeschichte 27, Vers 1, könnt ihr aufschlagen, wenn ihr wollt, da gehen wir jetzt lang. Apostelgeschichte 27, Vers 1, als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien absegeln sollten, überlieferten sie, sowohl Paulus als auch einige andere Gefangene, einem Hauptmann mit Namen Julius von der Schar des Augustus. Da bin ich jetzt beim Textlesen gleich wieder hängen geblieben. Als es aber beschlossen war. Na, wer beschließt denn hier eigentlich? Na, hier wird wohl der römische Statthalter Festus gewesen sein. Doch das ist eben nur die menschlich vordergründige Sicht der Dinge. Im Glauben dürfen wir hinter die Kulissen sehen. Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Sprüche 21, Vers 1. Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Und das ist wahr. Gilt das auch für Putin? Aber ja. Aber ja. Was immer der Mensch beschließt, beschlossen, wird es zutiefst und zuletzt immer vom Thron Gottes aus. Und was immer der Mensch beschließt, Realität, kann es immer nur da werden, wo von Gott her dafür grünes Licht gegeben wird. Und wenn von Gott her grünes Licht dazu gegeben wird, hat das immer einen Plan, ein Ziel, eine Bestimmung von ihm her. Und für mich ist das wichtig, denn das heißt für mich, wir sind zuletzt und zutiefst nie in der Hand von Menschen, sondern immer in der Hand unseres Herrn. Was immer uns passiert, im Alltag, im Beruf, wo immer wir Vorgesetzte haben, Behörden haben, übergeordnete Autoritäten wie den Staat haben, was immer wir an Menschen haben, die in irgendeiner Weise über uns Verfügungsmacht haben, was tun, Macht haben über uns, dürfen wir immer wissen, zuletzt sind wir nie in der Hand von Menschen, sondern immer, immer in der Hand unseres Herrn. Und als einmal im Alten Testament eine ungute Sache geschieht, menschlich ungut, da kommt der Prophet dann zum König und sagt im Namen Gottes, von mir aus ist diese Sache geschehen. Von mir aus. Und wisst ihr, das macht einen riesen Unterschied, wenn wir das erkennen, dass wir immer, immer, immer nur in der Hand unseres Herrn sind. Und alles andere sind nur zutiefst und zuletzt ausführende Organe. Apostelgeschichte 27, Vers 2 lesen wir, nachdem wir in ein adramytisches Schiff gestiegen waren, das im Begriff stand, die Küste Asiens zu befahren, fuhren wir ab und es stand, war bei uns Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich. Interessant. Paulus musste diese Reise nach Rom nicht allein antreten. Mindestens Lukas, das sehen wir an ihm, wir, und Aristarch aus Thessalonich waren bei dieser Fahrt bei ihm. Und so müssen auch wir auf der Reise durch dieses Leben nicht allein unterwegs sein. Der Herr stellt auch uns Geschwister an die Seite, wie damals bei Paulus, Lukas und Aristarch. Stellt der Herr uns Geschwister an die Seite. Wir müssen nicht allein diese Fahrt durch dieses Leben bestreiten. Und Aristarch bedeutet übersetzt der beste Herrscher. Schöner Name, der beste Herrscher. Das heißt, wenn Paulus mal traurig wird, er hat den Aristarch gerufen. Aristarch, kommst du mal bitte her? Dann hat er gerufen, der beste Herrscher, kommst du mal bitte her? Und so wurde der Aristarch einfach nur zu einem Fingerzeig. Wofür? Für Jesus. Jesus ist der beste Herrscher, den wir haben können. Und das wurde Paulus auch in Ketten, auch im Gefängnis, auch in den Problemen, auf dem Schiff, vor Ort, später. Das wurde Paulus immer vor Augen geführt, wenn Aristarch nur kam und ausgesprochen wurde, jawohl, ich bin in der Hand des besten Herrschers. Und wisst ihr, diesen Dienst dürfen wir einander tun. Wir kommen ja auch in Lebenssituationen rein, wenn wir da als Außenstehende mit dran sind, da wissen wir oft gar nicht, was wir sagen sollen. Also es verschlägt mir oft die Sprache. Was sollst du da sagen, menschlich? Nichts. Wir können immer nur eins tun. Wir können versuchen, so ein ganz zarter Aristarch zu sein. So ein Fingerzeig hin auf diesen guten, diesen besten Herrscher der Welt. In all den Situationen unseres Lebens, uns immer wieder zu sagen, und da ist er, der dich liebt, auch wenn nichts danach aussieht, der dich führt, auch wenn man es überhaupt nicht erkennt, der dich in der Hand hat und das Ziel mit dir erreicht. Mehr haben wir nicht zu sagen, als diesen Aristarchdienst zu tun. Wir lesen in Vers 3, am anderen Tag legten wir in Sidon an. Und Julius, der Hauptmann der Römische, behandelte den Paulus sehr wohlwollend und erlaubte ihm, zu den Freunden zu gehen, damit er ihrer Fürsorge teilhaftig wurde. Also den Briefen können wir entnehmen, Paulus war ein sehr bedürfnisloser Mensch. Aber nicht nur der Hauptmann, sondern auch er selbst lässt es hier in dieser Situation zu, der Fürsorge seiner Freunde aus der Gemeinde teilhaftig zu werden. Er geht zu diesen Freunden. Er war nicht zu stolz, selbst zu den Freunden zu gehen, um ihrer Fürsorge teilhaftig zu werden. Wisst ihr, mir ist im Laufe der Zeit oft so die ganz harten, glaubensvollen Christen begegnet. Ja, so ganz stark im Holz. Das mache ich alles mit mir selbst und meinem Herrn aus. Bitte, bitte. Müssen wir nicht. Manchmal ist es vielleicht nur Stolz. Paulus war sich nicht zu fein. Da, als er auf dem Schiff war, zu sagen, ich bin jetzt hier auf dem Schiff und wenn, soll doch jemand zu mir kommen. Wo sind die denn? Ja, dass man sich mal um mich kümmert. Nein. Er ging hin zu den Freunden der Gemeinde. Der hat nicht da gesessen und gewartet, bis irgendjemand zu ihm kam. Er war nicht zu stolz, sein Schiff, seine Kajüte da unten, seine Ecke auf dem Schiff zu verlassen und hinzugehen zur Gemeinde, da wo er hingehört. Da gehört er hin. Und da geht er hin. Da ist er sich nicht zu fein, hinzugehen. Und sogar, um ihrer Fürsorge teilhaftig zu werden. Also ich genieße das, dieses karge Bett hier im Hause Aulinger und dieses karge Essen, was es da gibt und so. Das ist schon, also ich genieße das. Ne? Wir dürfen einander der Fürsorge, uns gegenseitig Fürsorge erweisen. Und wir dürfen auch dieser Fürsorge teilhaftig werden. Wir müssen nicht zu stolz sein. Ich denke manchmal, die Hälfte von allem, was wir tun, ist einfach immer nur Stolz. Nur Stolz. Rauf und runter. Beleidigt sein, verletzt sein, zurückziehen, die Dinge selber machen. Alles nur Stolz. Zutiefst und zuletzt nur Stolz. Paulus sagt, ich gehe raus aus meinem unteren Verlies im Schiff. Geh hin zur Gemeinde, um ihrer Fürsorge teilhaftig zu werden. Jawohl, mir geht's gerade nicht gut. Ich bin gerade in einer bedrängenden Situation und komm, Paulus, ist was, können wir dir was mitgeben und. Großartig. Lasst uns das auch tun. Vers 4. Von da fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil uns die Winde entgegen waren. Als die Fahrt so richtig losgeht, war das Erste, was sie erleben, Gegenwind. Gegenwind. Und darauf sollten auch wir uns in der Nachfolge Jesu einstellen. Das sollte uns nicht überraschen. Auch unser Herr selbst und die Apostel haben in ihrem Leben und Dienst immer Gegenwind erlebt. Da ging es nicht von Sieg zu Sieg in Riesenschritten immer voran. Und auf unserer Fahrt durch das Meer dieser Zeit sollten wir uns auf Gegenwind einstellen. Dieser Gegenwind kann in äußeren Umständen bestehen oder in staatlichen Einschränkungen oder einfach in dem Geist, der uns entgegenschlägt. Aktuell erleben wir als Christen in unserer Gesellschaft ja auch immer stärkeren Gegenwind. Also ich fühle mich mittlerweile seit etlichen Jahren bei uns in unserem Land richtiggehend fremd. Richtig fremd. Ich denke, ich bin eigentlich da geblieben, wo ich vorher auch schon war, jetzt politisch, gesellschaftlich gesehen. Und ich habe den Eindruck, ich bin von der Mitte in den rechten Rand gerückt. Aber ich habe mich gar nicht bewegt. Aber die Gesellschaft. Mit einmal finde ich mich wieder und denke, haben wir keine anderen Themen mehr, außer Gendern hoch und runter und. Ja, vielleicht diese neue Situation, wie sie jetzt ist, vielleicht bringt die uns wieder zu den eigentlichen Problemen. Keine Ahnung. Dass wir merken, so einiges an Überfluss im Luxus, alles Schwachsinn, können wir uns nicht leisten. Wir müssen uns den wirklichen Herausforderungen wieder stellen. Aber wie dem auch sei, diese Fremdheit, die ich empfinde. Und dann stehe ich da und höre ich von anderen, die dann auch zum Beispiel im Zusammenhang mit Corona oder Impfpflicht und so sagen, nein, und dann gehe ich weg, dann wandere ich aus. Dann will der eine, weiß ich nicht, nach wohin wollen die alle, was gibt es da in Südamerika irgendwo oder keine Ahnung, weg. Und dann stehe ich davor und denke, Leute, dass wir uns fremd fühlen, was ist das zutiefst? Normal. Die Bibel sagt, wir sind Fremdlinge. Und wo ist unsere Heimat? Droben. Mich hier fremd zu fühlen, ist das Normalste auf der Welt. Und dass wir uns oft so lange gar nicht so fremd gefühlt haben. Das war das Unnormale. Und der Herr ist uns gnädig und zeigt uns, wie fremd wir hier eigentlich sind. Und jawohl, wir sollen auswandern. Aber, und ob wir auswandern sollen? Aber wohin? Aber dahin. Zu ihm hin. Na logisch. In die himmlische Heimat. Meint ihr das durch Südamerika oder Polen oder irgendeine Karibikinsel, dass wir diesem antichristlichen System in dieser abgefallenen Welt entgehen können? Nein, dann fällt mir vielleicht keine Atombombe, sondern eine Kokosnuss auf den Kopf. Keine Ahnung. Aber ich kann dem nicht entgehen. Nirgends. Das ist so eine Illusion und ich bin erstaunt, dass gestandene Christen in diese Fluchtreaktion reinkommen. Ich denke, Leute, ihr habt noch nicht verstanden, dass ihr auf der Horizontalen diesem System des antichristlichen Geistes überhaupt nicht entgehen könnt. Aber die Sehnsucht nach der himmlischen Heimat, die soll wachsen. Und die darf wachsen. Die Fremdheit ist normal. Wir müssen uns deshalb ganz neu darauf einstellen, dass wir in unserer Gesellschaft Gegenwind erleben werden. Immer stärker. Und gegen den Wind werden segeln müssen. Die Seeleute hier bei Paulus, ganz interessant, die segeln jetzt, nachdem dieser Gegenwind kommt, unter Zypern. Das heißt, im Windschatten Zyperns, nördlich von Zypern, zwischen der Insel und der Küste dahin. Das heißt ausdrücklich, sie taten dies, weil uns die Winde entgegen waren. Wenn der Wind günstig gewesen wäre, dann hätten sie Zypern rechts liegen lassen und direkt aufs Mittelmeer hinaus segeln können. Das wäre der direkte, der kürzeste, der schnellste Weg eigentlich gewesen. Aber das ging nicht, weil Gegenwind war. Und wisst ihr, jetzt hätten die natürlich sagen können, wir sind Vertreter der reinen nautischen Lehre. Wir sagen, der kürzeste Weg, der direkte Weg ist raus aufs Meer. Also raus aufs Meer. Und dann wären sie durch den Gegenwind da auf offener See verreckt. Und jetzt sagen sie, nein, wir wählen jetzt einen Umweg. Wir segeln zwischen Zypern und der Küste dahin. Wir nutzen den Windschatten aus von Zypern. Wir nutzen die Strömung, aber wir nutzen es aus. Aber wir segeln weiter Richtung Rom. Das ist entscheidend auch für uns als Christen. Es gibt so viele, die haben gesagt, auch in den Auseinandersetzungen dieser Welt mit Corona rauf und runter oder was auch immer ist, wir bleiben auf dem klaren Kurs. Raus aus dem Meer und dann verreckt und in der Gemeinde waren sie nicht mehr zu sehen. Und wir haben zum Beispiel bei uns in der Gemeinde, wir haben gesagt, okay, wir segeln jetzt unterhalb von Zypern dahin. Wir machen ein paar Dinge praktisch. Wir gehen praktisch mit der Situation um. Wir verraten aber dabei unser Ziel. Unseren Auftrag vom Herrn her nicht. Ja, wir stellen nicht die Gemeinde ein, wir hören nicht mit dem Dienst für den Herrn auf, das machen wir weiter, aber wir machen es in einer geschickten, praktischen Form. Das ist das, wie man dann auch sich dem Wind anpassen muss, ohne zum Wendehals zu werden. Ja, das darf sein, das lernen wir hier von den Seeleuten. Trotz Gegenwind segeln sie weiter Richtung Rom. Aber sie nehmen den Weg, der ihnen durch die Windverhältnisse hier nur bleibt und versuchen nicht mit dem Kopf gegen die Wand aufs offene Meer. Wir lesen ab Vers 5. Und als wir das Meer durchsegelt hatten, kamen wir nach Myra in Lydien. Und als der Hauptmann dort ein alexandrinisches Schiff fand, das nach Italien segelte, brachte er uns auf dasselbe. Als wir aber viele Tage langsam segelten und mit Mühe in die Nähe von Knidos gekommen waren, segelten wir, da uns der Wind nicht heranließ, unter Kreta hin, gegen Salmone. Und als wir mit Mühe daran entlang fuhren, kamen wir an einen Ort, Guthafen genannt. Der Hauptmann wechselt das Schiff. Einmal umsteigen. Aber auch nach dem Wechsel des Schiffes wird die Fahrt nicht weniger mühsam. Das Problem war also nicht das Schiff. Manchmal suchen wir eine Veränderung unseres Lebens an der falschen Stelle. Wir wechseln das Schiff, aber wir können damit das Problem nicht klären, weil dieses Problem größer ist und tiefer liegt. Bei uns liegt es meist daran, dass wir uns selbst mitnehmen. Egal, auf welchem Schiff wir segeln, wir nehmen uns mit und damit auch die ganze Mühsal und die Abgründigkeit. Es gibt Menschen, die wechseln von einer Gemeinde in die nächste, kommen nirgends irgendwo mal an, weil sie immer wieder dann, wenn es schwierig wird, sich diesem Problem nicht stellen, sondern dann wieder auf Triebe gehen. Das ist so schade. Zu erkennen, das Schiff zu wechseln, bringt uns nicht weiter, solange wir uns mitnehmen. Hier war es einfach die Großwetterlage. Die erlaubte eben hier keine rasante Fahrt, egal mit welchem Schiff. So haben auch wir in Deutschland, in Westeuropa, wir haben eine geistliche Großwetterlage. Die ist, wie sie ist. Das müssen wir wissen. Und da ändert es auch nichts, wenn wir das Schiff wechseln, unsere Methoden versuchen umzustellen und. Wir lesen auch von der Weiterfahrt mit dem neuen Schiff. Wir segelten langsam und mit Mühe, da uns der Wind nicht heranließ, unter Kreta hin. Ab Vers 9, da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch das Fasten schon vorüber war, mahnte Paulus und sprach: Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens vor sich gehen wird. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Da aber der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, rieten die meisten dazu, von dort abzufahren und in Phönix zu überwintern. Als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie, ihre Absicht erreicht zu haben, lichteten die Anker und fuhren näher an Kreta hin. Jetzt kommt die Fahrt an ihren entscheidenden Punkt. Jetzt steht eine Grundsatzentscheidung an, die über den weiteren Verlauf der Reise entscheiden wird. Wegen der ganzen Verzögerung war das Fasten des großen Versöhnungstages schon vorüber. Es ist also Mitte September, Anfang Oktober. Die Weiterfahrt ist wegen der aufkommenden Herbststürme unsicher. Aber Guthafen hatte zwar eine schöne Aussicht, war aber eigentlich zum Überwintern nicht geeignet. Es gab also gute Argumente für beide Entscheidungen, bleiben oder weitersegeln. Für beides gab es gute Argumente. Und genau an dieser Stelle meldet sich Paulus zu Wort. Das erste Mal. Bisher ist er noch nirgends aufgetaucht. Aber jetzt meldet sich Paulus zu Wort. Er ist kein Seemann, kein Fachmann für nautische Fragen, aber er hat den Heiligen Geist. Er steht in einer lebendigen Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und er sieht von Gott her etwas, was die menschlichen Augen noch nicht sehen können. Und Leute, das ist unser Vorrecht vor jedem Politiker, der kein Gotteskind ist dieser Welt, vor allen Wissenschaftlern, vor allen Fachleuten, jeder Hinsicht. Alle sind sie, was sagt die Bibel? Blind und verfinstert am Verstand. Darum ist es so müßig, da Hoffnung zu erwarten oder Hilfe. Das heißt nicht, dass es nicht Kompetenz gibt in bestimmten Bereichen. Das ist überhaupt nicht gesagt. Aber in der geistlichen Dimension, in der eigentlich entscheidenden Dimension, die ausmacht, ob ein Weg richtig oder falsch ist, ob er zum Ziel letztlich führt oder wieder nur in die Irre geht, In dieser Dimension kann Gott nur über den Menschen sagen, verfinstert am Verstand, geistlich blind. Und wir dürfen schauen. Wir dürfen von Gott her Offenbarung, Licht haben. Durch sein Wort, durch seinen Geist. Das ist ein Riesenprivileg. Darum haben wir es auch nicht nötig, uns irgendwo entscheidende Informationen zu holen. Das Beste haben wir im Wort Gottes. Da brauchen wir nichts, was das in irgendeiner Weise übertreffen könnte. So sieht Paulus hier etwas, was diesen nautischen Fachleuten verborgen bleibt. Er sieht, wohin es führen wird, wenn man jetzt abfährt. Und deshalb erhebt Paulus warnend seine Stimme. Männer, ich sehe, ich kann das sehen. Das ist manchmal eine Last, wenn man Dinge sieht, die andere einfach nicht sehen. Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens vor sich gehen wird. Jetzt steht das im Raum. Also bei einer Hollywood-Verfilmung würde ich jetzt ganz spannende Hintergrundmusik machen. Jetzt kommt es drauf an. Wie entscheidet sich der Hauptmann? Man spürt die Spannung, die in der Luft liegt. Diese Möglichkeiten, die zwei. Die eine von Gott her durch Paulus gewiesen, die andere von nautischen Sachverständigen. Was wird dieser Hauptmann jetzt entscheiden? Wir lesen, der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Wem glauben wir? Wem glauben wir? Jetzt kommt mir mit eurer Antwort nicht zu schnell. Da kann Theorie und Praxis nämlich ganz schön auseinanderliegen. Theoretisch werdet ihr mir alle sagen, ich glaube Jesus, dem Wort Gottes. Aber wie ist das in der Praxis unseres Lebens? Wem glauben wir? Auf wen hören wir? Auf die Fachleute dieser Welt, auf Philosophen, Psychologen, Theologen, Soziologen, Wissenschaftler, Politiker, Medien? Wem glauben wir? Auf wen hören wir? Wenn ich etwas gelernt habe in diesen letzten 2 Jahren, dann war es, dass wir alle in dieser Gesellschaft das erklärte Ziel von massiver Manipulation sind. Die staatstragenden Medien, die Mainstream-Medien, was habe ich da alles im Laufe dieser Jahre recherchieren können und bemerken? Da musste man, denke ich, noch nicht mal ein besonders filigraner Beobachter sein, um zu merken, hier werde ich manipuliert von vorne bis hinten. Manipulation. Und jetzt gibt es Menschen, die sehen das. Ja, wir sollen hier manipuliert werden. Hier werden Informationen unterdrückt, Halbwahrheiten und versucht, in eine bestimmte Richtung was zu drängen und uns dahin zu bringen. Und sagen, dem glaube ich nicht mehr. Ja, aber irgendwas muss ich ja glauben. Und dann springe ich rüber ins Internet und mit einmal bewege ich mich auf den dubiosesten Verschwörungsseiten. Dem glaube ich dann. Wisst ihr, in der Bibel steht, dass der Herr sagt, dass wir von seiner Weisung nicht weichen sollen, weder zur Rechten noch zur Linken. Wir sollen von seiner Weisung nicht weichen, weder zur Rechten noch zur Linken. Und so viele habe ich in diesen letzten 2 Jahren erlebt von Geschwistern, die mir teilweise sehr nahe standen. Die haben entweder nach rechts weg abgedriftet oder nach links weg. Waren entweder stromlinienförmig, haben alles geglaubt, was uns erzählt worden ist, oder waren auf der anderen Seite und haben die dunkelsten Geschichten erzählt. Und das eine ist so falsch wie das andere. Lasst uns auf der Weisung des Herrn auf dieser Spur bleiben. Wen glauben wir? Da gehen wir vom einen weg und fallen in den nächsten Irrtum. Die eine Verführung erkennen wir und der anderen fallen wir anheim. Ich will nicht mich rechts belügen und betrügen und manipulieren lassen und ich will mich nicht rechts betrügen, belügen und manipulieren lassen. Aber beides ist Lüge, beides ist Verführung, beides ist Manipulation. Wir bleiben wo? Am Wort. Am Wort. Da ist die Wahrheit. Alles andere ist Lüge. Und die Gemeinden würden sich nicht so elendiglich auseinanderlaufen und spalten und streiten und nicht mehr verstehen, wenn wir dem glauben würden, dem wir glauben wollen und was uns gegeben ist und nicht rechts oder links. Dann entstehen die Probleme. Na, logisch entstehen da die Probleme. Hier wären wir beieinander. Wem glauben wir? Auf wen hören wir? Der Hauptmann glaubte den Fachleuten mehr als dem Wort Gottes durch Paulus. Und das ist die entscheidende Weichenstellung. Und damit nimmt das Unheil seinen Lauf. Wir lesen noch, die meisten rieten dazu, von dort abzufahren. Ja, auch die Mehrheit der Mainstream sind keine guten Ratgeber. Und dann scheint sich für einen Moment sogar das Wetter zu ändern. Als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie ihre Absicht erreicht zu haben und lichteten die Anker. Da kommt ein ganz kleines Lüftchen und sie denken, ja, jetzt machen wir genau das, was wir die ganze Zeit schon wollten. Sie tun das, wozu sie sich schon entschieden hatten. Sie tun das, was sie wollten und benutzen das kleine laue Lüftchen als ihre Rechtfertigung für diese Entscheidung. Ihr werdet sehen, ihr tut, was ihr wollt. Und wenn ihr das einfach nur argumentativ unterlegen wollt, dann reicht euch ein kleines sanftes Lüftchen. Dann nehmt ihr das, um damit Begründung für eure Entscheidung, die ihr zutiefst schon getroffen habt, dann nur zu unterlegen. Nein. Ich bin ein Mensch, ich bin eigentlich ein Feigling. Und deshalb lerne ich gern aus den Fehlern anderer. Ja? Geht nicht immer. Bestimmte Dinge müssen wir selber durch, weiß ich auch. Aber ich versuche gerne, aus den Fehlern anderer auch für mich zu lernen. Und ich möchte aus diesem Fehler des Hauptmanns lernen, dass ich vor allem anderen in allen Entscheidungen meines Lebens immer diese erste Frage habe: Herr, was willst du, dass ich tun soll? In allen ist das die erste. Und wenn das nicht die erste ist, gehen wir fehl. Und wenn das die erste Frage unseres Lebens ist, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Dann werden wir zwar nicht vor jedem Gegenwind verschont bleiben, aber doch vor so manchem Schiffbruch. Wir lesen in Vers 14. Nicht lange danach erhob sich von dort her ein Sturmwind. Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und der dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Es kommt genauso, wie Paulus durch den Geist Gottes vorhergesehen hat. Es erhebt sich ein Sturmwind. Das Schiff wird mit dem Sturm fortgerissen, kann dem Wind nicht widerstehen. Was kann die Kraft des Menschen schon gegen die Naturgewalten ausrichten? Nichts. Und das gilt auch für die Stürme, die über diese Welt nach dem prophetischen Wort der Bibel kommen werden. Die Stürme der Endzeit ziehen herauf wie die Herbststürme. Doch der Mensch in seiner Hybris denkt immer noch, wir schaffen das. Nein, wir werden das nicht schaffen. Und deshalb sagt Jesus in seiner Endzeitrede, Lukas 21, Vers 25, es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sterne. Und auf der Erde wird sein Angst. Angst der Nationen in Ratlosigkeit. Bei brausendem und wogendem Meer, damit ist das Völkermeer gemeint. Das ist in Unruhe, in Brausen und Wogen und in aufgewühltem Zustand. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Wie ist das bei uns? Lassen wir uns da mit reinziehen? Lassen wir uns da anstecken? Also bei Corona hatte ich oft den Eindruck, da haben sich viele von Angst anstecken lassen. Nichts gegen verantwortungsvollen Umgang. Aber angstbesetztes Handeln ist keines vom Geist Gottes her. Das gilt jetzt in der Situation genauso. Realität wahrnehmen und verantwortlich damit umgehen, ja. Angstbesetzt handeln, nein. Wenn diese Dinge geschehen, wenn sie anfangen zu geschehen, hebt eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Wenn sie anfangen zu geschehen, warum wenn sie anfangen zu geschehen? Na, weil wir als Gemeinde in der Entrückung eine frühere Berufung haben als Israel und die Welt. Jesus kommt vorher, bevor er sichtbar auf diese Welt kommt, kommt er zu uns als Gemeinde und nimmt uns in der Entrückung zu sich. Und deshalb dürfen wir schon voll Hoffnung schauen, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen. Das macht den Unterschied. Da wir aber sehr unter dem Sturm litten, warfen sie am folgenden Tag Ladung über Bord. Und am dritten Tag warfen sie mit ihren eigenen Händen das Schiffsgerät fort. Da wir viele Tage weder Sonne noch Sterne gesehen hatten und ein nicht geringes Unwetter uns bedrängte, schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung. Jetzt kommt die Fahrt zum zweiten Mal an einen entscheidenden Wendepunkt. Diesmal aber zum Guten. Sie werfen erst die Ladung und dann das Schiffsgerät über Bord. All das ist nicht mehr wichtig. All das hilft nicht mehr, all das belastet nur. Und wenn ich manchmal durch meine Wohnung laufe und denke, was ich mir da so im Laufe meines Lebens alles angehäuft habe, dann stelle ich mir schon die Frage, Manometer, ist das nicht auch so, was eigentlich mal so über Bord gehört? Was haben wir alles, was uns zutiefst nur belastet und bindet? Was in unserem Leben sollten wir einfach mal über Bord schmeißen, weil es uns nur belastet und bindet und nicht hilft, nicht trägt? In was investieren wir Zeit und Geld ohne Ende? Was, sobald der Sturm kommt, nur dazu da ist, um über Bord geworfen zu werden. Oder im Bild im Feuer. So sagt es Paulus, 1. Korinther 3. Heute überlegen wir uns das. Wofür investieren wir Zeit, Kraft, Geld? Für das, was sowieso nur über Bord geschmissen werden muss? Für das, was sowieso nur im Feuer landet? Sie wissen nicht mehr aus noch ein. Jede Hoffnung auf Rettung ist dahin. Und das sind genau die Momente Gottes in unserem Leben. Wenn jede andere Hoffnung dahin ist, dann handelt Gott. Und viele Situationen in unserem Leben, die lässt er in diese Situation der Hoffnungslosigkeit, der Aussichtslosigkeit hinein sich entwickeln, um sich dann zu verherrlichen, wenn es keine andere Hilfe mehr gibt. Meine Sarah war eine Frau, die hätte ein Kind bekommen können. Das wäre jahrelang, jahrzehntelang wäre das gegangen. Da hätte der Herr doch das Kind kommen lassen können. Aber er wartet, bis sie was ist? Und super. Ja, Menstruation durch, Menopause, alles zu Ende, keine Möglichkeit mehr. Und dann handelt Gott. Er hat diese Welt erschaffen aus dem Nichts. Und bei Abraham heißt es, dass er das Nichtseiende ruft, als wenn es da wäre. Und von der Gemeinde heißt es, dass er die erwählt hat, die nichts sind. Merken, es ist immer wieder dieselbe Linie. Das Nichts ist Gottes liebstes Baumaterial. Die Aussichtslosigkeit ist der Moment, den Gott am liebsten für sein Handeln gebraucht. Jetzt naht die Hoffnung von Gott her. Vers 21. Als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, Männer, also offensichtlich waren auf dem Schiff nur Männer. So, der kluge Rat von Frauen hat einfach gefehlt, das merkt man ja auch. Also Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen. Dann wären uns Leid und Schaden erspart geblieben. Da achtet mal drauf. Wären uns erspart geblieben. Doch jetzt ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus. Fürchte dich nicht. Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie er zu mir geredet hat. Jetzt, wo jede andere Hoffnung dahin ist, redet Gott zu und durch Paulus. Erst wenn wir selbst das Wort Gottes empfangen, haben wir auch etwas zu sagen. Aber dann haben wir eben auch etwas zu sagen, wo die Fachleute dieser Welt nicht mehr helfen können und nichts mehr zu sagen haben. Da dürfen Christen hinstehen, weil wir eine Hoffnung haben, die jetzt noch trägt. Das gilt für Corona, das gilt für die Situation jetzt von der Ukraine. Wo sind die Leute, die hinstehen in der Angst und Ratlosigkeit dieser Welt und die einfach eine Freude und eine Geborgenheit und eine Hoffnung ausstrahlen, weil wir sie haben? Haben wir sie? Dann dürfen wir sie auch ausstrahlen, als Zeugnis. Als erstes sagt Paulus, Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen. Dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Also meine Frau hasst so eine Sätze. Das klingt immer so nach, siehste, Elvira, habe ich es nicht gesagt. Ja, habe recht gehabt. Da siehst es. Das ist nicht die Intention von Paulus. Paulus sagt das, was er jetzt sagt, im Rückblick auf die Fehlentscheidung der Vergangenheit. Nicht, ja, seht ihr mal, habe ich recht gehabt, hättet ihr mal gehört. Sondern er sagt das, um deutlich zu machen, Leute, da habt ihr nicht gehört und ihr seht, was draus geworden ist. Und jetzt sage ich euch nochmal was vom Herrn her. Und jetzt macht bitte diesen Fehler nicht noch einmal. Nicht nochmal. Sondern lernt draus. Und um draus zu lernen und um Fehler eben nicht immer und immer wieder zu wiederholen, muss man schon mal sich einer sauberen Analyse stellen. Wie waren denn die Abläufe, die Kausalitäten, die Ursachenzusammenhänge? Warum ist denn etwas so, wie es jetzt ist? Von welchen Entscheidungen kommt das her? Und Paulus sagt hier, wenn ihr gehört hättet auf das Wort des Herrn, dann wären uns was? Leid und Schaden erspart geblieben. Das ist eine Antwort auf die alte Frage, in welchem Verhältnis der Plan Gottes und die Verantwortung des Menschen zueinander stehen. Das ist eine ganz alte Frage, die sich in 100 Einzelfragen immer und immer wieder stellt. Verantwortlichkeit des Menschen und der Plan Gottes. In welchem Verhältnis stehen die zueinander? Der Plan Gottes für Paulus ist Rom. Und Paulus kommt nach Rom. Aber das Wie, das hat eben auch etwas mit den Entscheidungen der Menschen zu tun. Manchmal, wie hier, sind es noch nicht einmal unsere eigenen Entscheidungen. Hätte man auf Paulus gehört, dann wäre uns, sagt Paulus, uns allen wären Leid und Schaden erspart geblieben. Versteht ihr? Paulus sagt nicht, das war zwingend im Plan Gottes, das musste alles so sein. Da konnten wir nie was machen. Sondern Paulus sagt, hättet ihr gehört, dann wäre euch dieser Schiffbruch erspart geblieben. Es gibt Dinge, die könnten uns erspart bleiben. Nicht jeder Irrtum, nicht jeder Fehlweg muss sein und ist im höheren Plan Gottes. Gott macht aus allem wieder was. Das ist das Großartige. Gott macht aus Fluch Segen. Gott macht aus Mist Dünger. Das ist Gott. Das ist großartig. Aber das heißt nicht, dass wir Mist machen, nur damit Gott aus Mist Dünger machen kann. Richtig? Darum haben Entscheidungen, haben Auswirkungen und Konsequenzen. Auch in unserem Leben. Und hier die Fehlentscheidung, nicht auf Paulus zu hören, sondern loszufahren, hatte die Konsequenz, dass das Schiff und die Ladung und alles verloren geht. Das hätte nicht sein müssen. Was ist mit Jona? Jona soll nach Ninive. Jona geht im Eigenweg genau in die entgegengesetzte Richtung. Wo ist Jona am Ende der Geschichte? In Ninive. Hat Gott sein Ziel erreicht? Aber ja. Aber der Weg dahin, der Sturm, diese 3 Tage und Nächte im Bauch des Fisches, die hätten nicht sein müssen. Die waren Folge eines Irrweges, eines Eigenweges, Konsequenz eines Ungehorsams. Und dann ist Gott natürlich trotzdem da. Gott bestellt einen Sturm, Gott bestellt einen Fisch. Und Gott macht aus diesem Gericht im Bauch des Fisches sogar noch ein prophetisches Bild auf den Aufenthalt seines Sohnes im Totenreich. Versteht ihr? Gott ist in allem, natürlich. Aber das hätte nicht sein müssen. Irrwege, Umwege, das ist etwas, was mit den Gehorsamsentscheidungen unseres Lebens zu tun hat. Es gibt nicht nur Leid als zwingende Folge dessen, was Gott verordnet. Es gibt auch Leid schlicht als Konsequenz unseres Ungehorsams. Gibt's auch. Paulus sagt, seid unverzagt, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Was für eine Verheißung. Der Verlust des Schiffes ist die Konsequenz ihrer falschen Entscheidung. Aber die Errettung aller 276 Personen an Bord ist ein Beweis der Gnade Gottes. Manche Konsequenzen müssen wir tragen. Aber die Schuld des Menschen kann die Gnade und die Liebe Gottes nicht aufheben. Eigentlich hätte Gott ja nur Paulus retten müssen. Vielleicht noch seine beiden Mitarbeiter. Nur er stand unter dem göttlichen Muss, nach Rom zu kommen. Er hat doch keine Schuld an dem Schiffbruch. Wäre es nur nach den Maßstäben von Gerechtigkeit und Zweckmäßigkeit gegangen, dann wären nur Paulus und seine Begleiter vielleicht noch errettet worden. Doch aus den Worten des Engels kann man den Schluss ziehen, dass Paulus eben für alle priesterlich im Gebet vor Gott eingetreten ist. Ich bin ganz sicher, dass Paulus da am Schiff nicht gebetet hat, Herr, errette mich, den Lukas und den Aristarch. Ich bin ganz sicher, er hat für alle 276 Leute an Bord gebetet. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und in diese Herzenshaltung, diesen Willen Gottes dürfen wir uns auch in der inneren Anteilnahme und im Gebet mit hineinnehmen lassen. Und deshalb ist dieses Gott hat dir alle geschenkt, die auf dem Boot sind, ist eine Antwort auf diese Herzenshaltung und dieses Gebet des Apostels Paulus. Die Errettung aller ist ein Geschenk Gottes an Paulus, dem das ein Herzensanliegen war. Und wie wir aus der Bibel wissen, empfindet Paulus hier mit dem Herzen Jesu. Und so dürfen wir wohl annehmen, dass der Vater dieses Geschenk auch dem Sohn macht. So wie geschrieben steht in 1. Korinther 15, 22, wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. So gilt also zutiefst hier dem Sohn, Gott hat dir alle geschenkt. Ja, und dann folgt auf diese Zusage, deshalb seid guten Mutes, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie er zu mir geredet hat. Und das ist die Haltung, in der wir in den Tag, in die Woche gehen dürfen, in diese Zeit mit all ihren Bedrängnissen. Ich bin guten Mutes, denn ich vertraue Gott, dass all das, was geschieht und was kommt, so sein wird, wie es uns in der Bibel vom Herrn schon längst zuvor gesagt worden ist. Wir haben also allen Grund, guten Mutes zu sein, selbst in harten Zeiten. Der letzte Satz lautet, Vers 44, so geschah es, dass alle an das Land gerettet wurden. Was für eine tiefe prophetische symbolische Aussage. Großer Schiffbruch, ein großes Gericht. Aber alle werden an das Land gerettet. Und so hat die Geschichte dieses Schiffbruchs am Ende doch ein Happy End. Und so wird Gott in seiner Heilsgeschichte auch den großen Schiffbruch dieser Welt aus Sünde und Tod zu einem wunderbaren Happy End führen. Amen. Wir noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an als den Herrn aller Herren und den König aller Könige, als den Auferstandenen und den Lebendigen und als den Kommenden. Herr, danke, dass wir von dir her Hoffnung, Zuversicht, Ausblick haben dürfen in finsterer Zeit. Danke, dass wir sehen, die Nacht ist weit vorgerückt, aber der Tag ist nah. Der Tag deines Kommens, an dem du uns, deine Gemeinde, zu dir holen wirst, Herr. Und darauf freuen wir uns so sehr. Aber Herr, danke, dass dein Herz und deine Liebe nicht nur uns paar Tröpfen gilt, sondern deiner ganzen Schöpfung. Und dass wir einmal sehen werden, voll Anbetung und Freude und Staunen, wie am Ende alle aus dem Tod in das Leben hineinkommen werden. So wie du es hier schon beim Schiffbruch des Paulus prophetisch gezeigt hast. Herr, dafür beten wir dich an. Und wenn die Zeiten heute hart sind, dann bitten wir dich, dass du uns schenkst, dass wir wach werden. Dass wir uns nicht verführen lassen, dass wir nicht abweichen zur Rechten noch zur Linken, sondern nur an deiner Weisung, an deinem Wort bleiben und nur in der Beziehung zu dir und da immer mehr und immer klarer uns dir hingeben und mit dir leben und alles über Bord werfen, was nicht taugt und uns nur belastet, ablenkt und bindet. Und Herr, wir bitten dich für diese Welt, wir bitten dich, ja, für alles, was jetzt in der Ukraine geschieht. Herr, du setzt Könige ab und setzt Könige ein, du setzt Zeiten und Fristen. Und wir bitten dich, dass du auch hier in deiner Gnade eine gnädige Grenze ziehst und Putin nicht frei gewähren lässt. Herr, wenn es sein kann, setz ihm in deiner Gnade doch eine Grenze. Und wir bitten dich besonders auch für unsere Geschwister dort, dass du sie bewahrst, behütest und ihnen deine Nähe besonders zeigst, Herr. Auch all unseren alten, Kranken und Schwachen. Danke, Herr, dass du uns zusammenstellst auf dieser Fahrt, dass keiner von uns allein unterwegs sein muss, dass wir einander haben, dass du uns einander an die Seite gestellt hast, dass wir uns immer wieder stärken, korrigieren, miteinander unterwegs sein dürfen. Herr, das lass nicht am falschen Stolz scheitern, dass wir uns nicht vergraben und verstecken in irgendeiner Ecke, sondern komm in deine Gemeinde zu den Geschwistern und dann zusammen da sind, wo du uns haben willst, in deiner Gemeinde unterwegs zu dir. Herr, so beten wir dich an und danken dir und loben deinen Namen. Amen.